werde ich moralisch, pass auf. Weil ich halt total finde an dem Sport, es ist halt sehr wichtig, einfach, man wird hinfallen, hundertprozentig, man wird auch oft hinfallen und es tut weh. Und manchmal hat man einen Scheißtag, wo nichts geht und will einfach alles hinschmeißen. Und das Wichtige ist halt einfach, wieder aufzustehen und es nochmal zu machen. Und meistens fällt man auch dann nochmal hin. Und man muss das einfach immer wieder machen. Und gerade manchmal, je länger der Weg zu einem gewissen Erfolgserlebnis ist, wenn du den Trick dann wirklich schaffst oder egal wie klein der Schritt ist, den du dann gemacht hast, das Gefühl ist einfach unbeschreiblich so. Und ich finde, das kann man halt auch gut aufs normale Leben übertragen, ne? Weil anders geht's halt nicht so.
Und damit herzlich willkommen zum Erzähl-mal-Podcast. Mein Name ist Nick und ich suche in diesem Format oder ich suche für dieses Format Menschen, die eine Leidenschaft haben, die für irgendwas brennen, sich begeistern können, dafür Einsatz zeigen. Irgendwie, ja, ihr Ding durchziehen. Und genau so einen, oder genau so eine, habe ich gefunden mit Lea Schäfer, ihres Zeichens deutsche Skateboardmeisterin. Auch sie ist im Saarland zu Hause, kommt aus Homburg und wir haben uns in der Mitte getroffen in Neunkirchen und haben in der Passerie bei einer Tasse Kaffee uns ganz, ja, schön unterhalten. Und wie schön, das werdet ihr gleich hören. Vorher noch der Hinweis, es gibt eine neue Homepage beim Erzählmal-Podcast zu erreichen unter erzählmal.de und dort könnt ihr in Zukunft einfach Lob, Kritik, Verriss, was auch immer an Kritik loswerden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr davon reichlich Gebrauch macht. Reichlich Versprecher. Es ist aber auch mittlerweile schon spät und von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge und ich hoffe, das dauert es nicht nochmal so lang, bis die nächste Folge erscheint, aber so ist das manchmal im Leben. Selbiges kommt gern mal dazwischen. Bis dahin, viel Spaß mit Lea.
Grüß dich, Lea. Hi.
Du hast gerade dein Abitur gemacht, damit will ich dann vielleicht mal anfangen und dir zuallererst mal gratulieren zu deinem bestandenen Abi.
Vielen Dank.
Und da schließt sich dann auch gleich meine erste Frage an. Du, wie gesagt, du machst Sport, du hast jetzt das Abi gemacht. Ich weiß von deinem Instagram-Kanal, dass du relativ viel auf Reisen bist. Mhm. Wie verträgt sich Sport und Schule?
Es war eine Zeit lang schwierig, also gerade in den letzteren Klassen, so in der Oberstufe 11 bis 13, war es schon teilweise echt schwierig, wo ich mich dann wirklich auch entscheiden musste, fahre ich jetzt zu einem Wettbewerb oder gehe ich jetzt noch in den Skatepark oder mache ich jetzt mal was für die Schule. Das war wirklich nicht immer so einfach, aber es hat dann letztendlich ja doch geklappt. Also die Noten waren eigentlich immer voll okay. Und ich bin auch auf jeden Fall froh, dass ich das bis jetzt so gut unter einen Hut bekommen habe.
Ja, ist das so eine Art Sportschule oder war das eine ganz normale Schule und du musstest dann halt echt gucken, dass die Lehrer dir das genehmigen?
Ja, es war ein ganz normales Gymnasium und irgendwann kennt man halt seine Lehrer auch. Und also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin krank und bin stattdessen skaten gegangen, sondern ich habe wirklich von Anfang an gesagt, ich versuche alles zu geben in der Schule, aber das Hobby ist mir sehr wichtig und ich bin ja auch teilweise erfolgreich damit und fahre eben zu Wettbewerben. Und da ergeben sich halt dann auch Möglichkeiten, auf die ich halt einfach nicht verzichten will. Und dann hat es eigentlich immer ganz gut geklappt, da ich halt einfach im Vorhinein schon mit den Lehrern gesprochen habe und dann ging das auch so mit Befreiungen und sowas.
Was für Möglichkeiten haben sich da so ergeben?
Ja, zum Beispiel halt Wettbewerbe, die ja international sind, wo ich dann zum Beispiel auch mal nach Paris fahre oder nach Prag. Und das wird dann teilweise auch von Sponsoren übernommen, dass ich halt dann nicht auf den Kosten halt selbst sitzen bleibe. Und das kann man halt auch nicht immer machen. Und ich weiß ja auch nicht, man kann sich auch immer mal schwerer verletzen, jetzt nicht nur so was Kleineres. Und deswegen wollte ich jetzt auch gerade wegen meinem Alter, ist halt gerade eine gute Zeit, einfach um alles mitzunehmen, was geht. Und es wäre halt schade gewesen, wenn ich halt wegen der Schule auf manche Sachen verzichten muss. Musste ich teilweise mal, aber bis jetzt ging es echt immer gut.
Fangen wir mal beim Anfang an. Die Hörer haben mir jetzt schon mitbekommen, Skaten. Wie bist du denn zum Skateboard gekommen?
Das war eigentlich so die klassische Geschichte, so mit 5, 6 Jahren wollte ich einfach mal eins haben. Ich glaube, jeder hat mal so ein Skateboard aus dem Spielzeugladen gehabt, so was Billiges halt. Und am Anfang bin ich da wirklich einfach nur beim Sitzen, keine Ahnung, irgendeinen Berg runter oder so. Irgendwann habe ich es dann genommen, um halt von A nach B zu kommen. Und 2011 oder 12 war das, meine ich, wurde bei uns in Homburg halt ein Skatepark gebaut, im Stadtpark. Und dann habe ich halt angefangen, dort mal auszuprobieren, wie ist das eigentlich, so eine Rampe runterzufahren. Und mein Cousin, der Felix, der ist damals noch BMX gefahren, der hat mich dann ab und zu mal mitgenommen, weil da war ich halt dann auch erst 11, 12. Und meine Mutter wollte nicht, dass ich dann alleine hinfahre und sowas. Und dann hat er mich mal mitgenommen, das war immer ganz cool. Und dort waren auch, die Leute waren super nett und haben mir dann auch geholfen bei den ersten Tricks und sowas. Und ja, wenn man dann mal so Blut geschmeckt hat, sage ich mal, dann ist schon schwierig, wieder aufzuhören.
Ja, jetzt genau, die ersten Tricks, wie muss ich mir, also ich bin halt kein Skateboardfahrer, ich bin da totaler Laie, ich beneide jeden, der das kann, aber was, wie hast du, also hast du dann mit dem Billo-Skateboard erstmal versucht, Tricks zu fahren, oder?
Ja, schon, also ich weiß gar nicht mehr genau, der erste Trick, den man lernt, ist der Olli, das ist dieser ganz normale Sprung und halt erstmal rauszufinden, wie das überhaupt funktioniert, dass das Skateboard hochfliegt und an den Füßen bleibt und alles Mögliche, das ist halt am Anfang ist das echt so, hä, verstehe ich nicht, wie soll das klappen? Und wenn es halt einmal Klick macht, ist halt so eine Reihenfolge, du musst halt hinten runterdrücken, dann hast du auf dem Board dieses Grip Tape, das ist so wie ein Schmirgelpapier, da ziehst du mit dem Schuh drüber und dann machst du die Bewegung halt, dass das Board nach oben geht und du kommst gerade, indem du mit dem Fuß drüber ziehst. Und das ist halt gerade so ein Ding, wenn man halt so ein Billig-Skateboard hat, das sind diese Grip Tapes meistens, da kannst du das wie normales Papier fasst und dann funktioniert es halt einfach nicht. Also da kannst du dir Mühe geben, wie du willst, es klappt einfach nicht. Und irgendwann habe ich mir dann halt auch mal ein besseres Skateboard gekauft und dann ging das auch viel leichter. Also man fängt dann halt an so, oh, da ist ein Bürgersteig, da würde ich gern hoch, ohne abzusteigen. Und dann die ersten paar Mal tut es auf jeden Fall weh, weil man hinfällt. Aber das lernt man dann eigentlich relativ schnell, so der Olli. Und das ist halt so die erste Stufe, weil das auch so die Grundlage ist. Alle Tricks funktionieren eigentlich so.
Wie alt warst du dann, wo du den gemacht hast?
Ah, da war ich dann so 10. Also das war noch, bevor ich in den Skatepark halt gegangen bin, konnte ich den dann schon, ja.
Den Skatepark, da hast du dann, ja gut, da hast du deine Kontakte geknüpft.
Genau, aha, ja.
Und bist du dann so ein bisschen mehr in dieses Skater-Ding reingekommen? Weil ich vermute mal, da gehört ja dann viel Fachwissen irgendwann auch mal dazu.
Ja, also da bin ich auf jeden Fall mehr in die Szene dann reingerutscht, sage ich mal. Weil zum Beispiel dadurch, dass man in einem Skatepark fährt, lernt man halt nicht direkt unbedingt neue Tricks, aber du lernst halt Boardgefühl, du fährst ja dann auf Rampen, probierst mal ein bisschen irgendwo was Steileres aus oder sowas. Und klar kommen dann auch so die Jungs und helfen dir ein bisschen, also ist vielleicht nicht selbstverständlich, aber bei uns Homeboys sind halt, sind nur gute Leute, ne? Und ja, das ging dann relativ schnell, dass die halt gesagt haben, ey, probier mal das und das oder ich wollte dann natürlich auch selbst besser werden, so der Ehrgeiz ist ja dann schon da. Und das ging dann relativ schnell, dass immer was dazu kam und so. Und ey, wenn ich das mache, kann ich auch das machen und sowas. Ja.
Wenn du sagst, in Homburg warst du auf der Skatebahn, sind die Skatebahnen unterschiedlich? Also hier im Saarland gibt es noch Skatebahnen, wo du sagst, das ist eine herausforderndere wie
Saarland,
eine andere?
Ja. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, was die Skateparks angeht. Also wir haben jetzt einen ganz neuen Park in Saarbrücken bekommen. Da ist jetzt Ende April, ist da so ein Einweihungswettbewerb auch. Ansonsten ist halt schwierig, weil du siehst halt im Saarland siehst du alle paar Orte so einen Park, wo du so einen Teerboden hast und so Rampen draufgestellt, ohne dass sich da jemand großartig Gedanken gemacht hat. Deswegen, wenn ich einen richtig guten Skatepark will, fahren wir im Sommer meistens rüber nach Luxemburg, weil da die haben viel größere Sachen, die haben, wie du dann sagst, halt andere Rampen und sowas, wo ich dann halt auch mal neue Sachen probieren kann. Und Homburg, der Park, war schon ganz gut, ist ein guter Boden, du hast von jedem ein bisschen was da, aber irgendwann will man halt auch mehr und dann ist der Park schon ein bisschen klein. So.
Wie müsste der ideale Skatepark aussehen vom Boden her?
Also so Betonboden ist immer gut, weil der ist schön glatt. Wenn du Teer hast, zum Beispiel in St. Wendel, ist ein riesiger Teerpark und wenn es da im Sommer 30 Grad sind, kannst du da Löcher reindrücken mit dem Daumen in den Boden. Also da bleibst du halt voll stecken als Skateboarder. So für die BMX-Fahrer geht es vielleicht noch. Haben wir ja andere Reifen, aber bei uns ist das schwierig. Also es sollte halt einfach ein glatter Boden sein und von den Rampen ist immer gut, wenn du hast ja verschiedene Obstacles, du hast auch so Boxes, du hast Rails und diese Stangen.
Nehmen unsere Hörer mit.
Ich nehme euch mit in die Skatewelt. Also es gibt was, das nennt sich Curb. Das muss man sich vorstellen wie so eine Box. Viele benutzen das als Sitzbank, ist aber nicht zum Sitzen da. Da machen wir dann sogenannte Grinds. Das bedeutet, wir haben ja Achsen unten an unseren Skateboards dran. Und da lassen sich halt eben super viele Kombinationen machen. Man springt dann halt drauf. Du kannst irgendeinen Trick drauf machen. Du kannst einen anderen Trick wieder runter machen und sowas. Und es ist halt immer gut, wenn ein Skatepark solche Sachen in verschiedenen Höhen hat. Dass du klein anfangen kannst. Du kannst irgendwas Neues üben und dich dann halt steigern. Ist halt immer gut, weil das schreckt halt ab, wenn du in den Park kommst und es sind nur Riesenrampen oder irgendwas, was du noch nie gefahren bist und sowas. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich so ein bisschen reinarbeiten kann. So.
Wie bist du, also du, wenn man dir so zuhört, du hast das in Homburg angefangen. Jetzt kann jeder machen, theoretisch, also kann ja jeder machen. Aber wie wird man dann irgendwie, also du machst das ja mittlerweile relativ, weiß ich nicht, ist das schon ein Leistungssport?
Theoretisch.
Das ist auf jeden Fall mal ambitionierter Sport,
ja.
Sagen wir mal so.
Ja.
Nationalmannschaft fährst du auch, ne?
Ja, ja.
Da kommen wir gleich nochmal hin.
Mhm.
Wie hat das angefangen, dass du überhaupt erstmal in diese Sportschiene reingekommen bist? Also, dass es vom Freizeit- oder vom Hobbyspaß zum ambitionierteren Geschichten wurde?
Also auf jeden Fall würde ich gern betonen, dass der Spaß immer noch da ist. Mir war es auch immer wichtig, dass wenn ich anfange, Wettbewerbe zu fahren, dass ich halt notfalls mit den Wettbewerben komplett aufhöre, wenn ich merke, es macht mir keinen Spaß mehr. Das fand ich immer sehr wichtig, weil, wie du halt sagst, es war halt von Anfang an ein Hobby von mir, das mir auch sehr wichtig war und so. Ich habe mich da immer super wohl gefühlt und auch der Ehrgeiz und alles, was so da mit dahinter steckt. Und mir war es halt nie wert, irgendwie den Spaß und das Ganze drum und dran halt aufzugeben, nur weil ich jetzt irgendwie Wettbewerbe oder so fahre. Und das hat halt damit angefangen, dass von der deutschen Meisterschaftsserie, der COS Cup, so nennt sich das, dass da mal ein Qualifikationsstopp, also du hast meistens 4 Stopps in Deutschland, da fährst du dann mit und dann qualifizierst du dich für das Finale, das ist im Europapark. Und die Top 10 von den Quali-Stopps kommen dann halt weiter, dürfen dort mitfahren. Und da war mal ein Stopp außer der Reihe in Trier in der Skatehalle und das war halt, für mich war das halt so das Nächste von allem, weil wir wohnen ja ein bisschen abseits hier so. Und dann sind wir da halt einfach mal hingefahren, weil in der Skatehalle sind wir eigentlich öfter, weil die so mit am nächsten ist auch. Und da waren wir dann tatsächlich auch nur 3 Mädels. Das heißt, also ich bin sogar Erste geworden, aber ich habe mich halt automatisch qualifiziert, weil die Top 10 immer weiterkommen. Und dann durfte ich halt mit nach Rust, das war 2016. Und da waren wir dann an die 10, 12 Starter oder so. Und da habe ich es ja dann tatsächlich auch geschafft auf die 1. Und dann ist das alles relativ schnell gegangen. So, dann kamen die ersten Sponsoren, weil... Also mich kannte vorher gar keiner, auch ich kannte die Leute nicht, weil ich war so tief in der Skate-Szene, war ich gar nicht drin. So, ich kannte meine Leute, 2, 3 große Namen und das war's dann. Und dann haben wir auch noch ein Video geschnitten und sowas, wo wir halt einfach gefilmt haben, ich in verschiedenen Skateparks und sowas, haben das dann bei YouTube und bei Instagram gepostet.
Wer und, ist wir?
Einmal war das der Benedikt Schmidt, der war mit im Skatepark so... Der erste, sage ich jetzt mal, von den Skatern, die immer geholfen haben und sowas und die immer da waren. Und wir hatten da auch so eine Skate-Crew, die haben wir Home-Crew genannt, halt Homburg und Crew so.
Mit K-R-U, ja, findet ihr aber ja, richtig, in den Shownotes.
Richtig, direkt Shoutout, Instagram-Seite. Und wir waren, also wir sind, die ist immer noch aktiv, sage ich mal. Wir sind da so 15 Jungs und ich eben, so das, eigentlich das einzige Mädchen. Und wir haben halt öfter mal so Touren gemacht am Wochenende oder auch unter der Woche, wenn wir Zeit haben, gerade wie ich gesagt habe, nach Luxemburg. Und dann haben wir halt eben Videos zusammengeschnitten und die halt online gepostet, so bei YouTube, bei Instagram und sowas. Und es macht halt schon viel aus, weil es gibt mit Sicherheit auch Leute, die viel besser fahren als ich, aber die man zum Beispiel gar nicht kennt, weil sie halt zum Beispiel Social Networks gar nicht benutzen. So. Und so hat das halt einfach 2016 angefangen, da ich halt dann angefangen habe, Videos mehr zu posten und sowas. Wir haben halt gefilmt und auch mal ein größeres Video gemacht und dann ging das relativ schnell mit Sponsoren und so.
Wenn du aber für die Nationalmannschaft wärst, stelle ich mir jetzt vor, da steckt ein Verband hinten dran, dann sind da Trainer, etc. Also ich stelle mir das jetzt, man nimmt dir jetzt den Handball oder Fußball oder sonst was so als Vergleich, ungefähr so von der Struktur her. Gibt es da nicht jemanden, der dann sagt, hier, für Saarland bist du zuständig und scoutest die Talente und der läuft dann jede oder fährt jede Woche auf irgendeinen Skatepark und schaut sich dann an, wer da so rumfährt?
Das wäre natürlich ideal, aber du musst dir halt vorstellen, wir Skater sind halt wirklich komplett chaotisch. Und bei uns, es gibt zwar Vereine, aber die ganze Struktur ist noch sehr ausbaufähig, sage ich mal. Und es gibt auch den Deutschen Roll- und Inlandsportverband, das ist wirklich so der Oberverband und der kümmert sich momentan auch um die Sache, wer ist im Nationalkader drin und sowas, wie machen wir das mit den Trainern. Wenn man dabei jetzt nicht irgendwie aktiv mithilft oder sich da informiert, dann kriegt man auch eigentlich gar nicht mit, was da im Moment alles so passiert. Also es war am Anfang wirklich so, dass wir ein sehr unstrukturierter Sport waren, so ein bisschen die Außenseiter, sage ich jetzt mal. Und das Ganze hat auch erst Form angenommen, seitdem halt verkündet wurde, dass Skaten 2020 olympisch wird in Tokio. Und erst dann kamen halt so Regelungen wie, okay, bevor du bei einem Wettbewerb innerhalb von Deutschland mitfährst, musst du in einem Verein gemeldet sein und so. Und das hat dann langsam angefangen, dass wir einfach mehr Struktur reinbekommen haben. Ist jetzt aber trotzdem nicht so. Wir haben zwar einen Kader, wir haben auch Trainer, die uns immer helfen oder die unsere Tricks aufnehmen und sagen, was man verbessern kann, sage ich jetzt mal so. Ist aber trotzdem jetzt nicht wie beim Fußballtraining, dass erstmal 3 Runden gelaufen werden und dann, also... ist schon noch mal was ganz anderes bei uns.
Ich wollte gerade fragen, ist das dann so, dass man dann so zum Lehrgang eingeladen wird und dann werden irgendwie diverse Tricks geübt oder so und gar nicht?
Also gar nicht stimmt auch nicht. Wir haben meistens übers Jahr verteilt so 2, 3 oder auch mehrere, je nach Budget, je nach Zeit, haben wir Trainingsfahrten und die gehen dann zum Beispiel mal nach Holland, weil du dort auf einem, also in einem relativ kleinen Gebiet mehrere Skatehallen hast, die ziemlich viel bieten, so an Obstacles, wie ich vorhin gesagt habe, die dann auch kleinere Sachen haben zum Üben, größere zum Steigern und sowas. Und dann fahren wir da mal eine Woche hin, sind dann halt auch als Gruppe unterwegs. Man lernt immer von den anderen auch mit. Also es ist so ein gegenseitiges Helfen eigentlich. Und jetzt nicht so, dass jemand sagt, was wir machen sollen, weil das passt auch einfach bei uns in die Sportart gar nicht rein. So.
Wie muss ich mir das überhaupt vorstellen? Also du hast ein gewisses Repertoire an Tricks, die du drauf hast, aber weißt du denn immer, was die Konkurrenz hat? Und wenn ihr dann zusammen fahrt auf einem Wettbewerb, ist dann immer klar, wie der Schwierigkeitsgrad jeweils ist? Also gibt es dann, weiß ich nicht, zum Vergleich beim Turnen oder so, gibt es ja dann immer so einen Schwierigkeitsgrad, wo gesagt wird, die Sachen muss der Athlet bringen, also zeigen. Und dann wird er dementsprechend benotet. Ist das dann bei euch auch so oder wie ist das geregelt? Wie läuft sowas ab?
Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Vorgaben haben. Also bei einem Wettbewerb ist es bei uns normalerweise so, dass wir zwei Runs haben. Ein Run bedeutet, du fährst meistens 45 Sekunden bis eine Minute so von der Zeit her circa. Und in dem Zeitraum hast du Zeit, Tricks zu machen. Und es ist natürlich gut, wenn du so viele Tricks hintereinander machst wie möglich, ohne hinzufallen, ohne abzusteigen, weil es einfach das Gesamtbild halt ausmacht. Und dann musst du dir halt überlegen, mache ich jetzt risikoreiche, aber gute Tricks oder mache ich lieber viele Tricks, die ich sicher kann, die aber nicht so viele Punkte geben. Das sind einfach Sachen, die man sich selbst überlegen muss, wo es dann halt auch auf das Starterfeld ankommt. Also man kann ja die Konkurrenten so ein bisschen beobachten im Vorhinein, so in den Übungsphasen. Dann weiß man halt so, okay, die ist hier und hier nicht so sicher, da kann ich dann was machen, weil das eher auffällt dann bei Bepunkten später. Also wenn sie die Jury sieht, an der Stelle macht keiner einen Trick, weil das zu hoch ist oder so. Und dann kann man da natürlich punkten, sowas. Also man muss schon auch ein bisschen schauen, was die anderen machen. Es gehört aber auch viel andere Sachen dazu, dass man sich halt überlegen muss, wie baue ich das jetzt zusammen? Wie kriege ich so in die 45 Sekunden das rein, was ich kann? Das kriegt man meistens halt eh nicht, aber ja, gar nicht so einfach.
Das heißt, wie sieht denn so ein Trainingstag, also nee, nicht so ein Trainingstag, ein Wettkampftag aus bei dir? Also das heißt, wenn du jetzt zu so einer deutschen Meisterschaft fährst, wie läuft das dann da ab? Fahrt ihr euch dann gegenseitig, also zusammen erstmal warm und jeder kann schauen, was der andere so drauf hat gerade heute? Oder?
Das kommt halt auf den Wettbewerb an. Also jetzt beim COS Cup, bei der deutschen Meisterschaft, ist es halt auch so, man kennt sich untereinander, auch durch die verschiedenen Qualifikationsstopps. Also auch wenn ich schon qualifiziert bin, fahre ich trotzdem zu den anderen Stopps hin, weil ich halt auch viele Freunde wiedersehe. Und es ist immer super witzig, macht Spaß und ist halt auch eine Übung natürlich. Und es ist dann, ja, also meistens ist es so, es ist ja unterteilt in Frauen und Männer. Und wir haben dann meistens auch eine eigene Übungsphase, sag ich mal, so eine halbe Stunde, weil anders der Park halt auch viel zu voll wird. Und klar schaut man sich dann an, was die Konkurrenten machen und ja, meistens ist es so, ich fahre halt dahin, mache mich warm, fahre noch ein bisschen mit den Jungs rum, weil es halt einfach dann auch Spaß macht. Und bei mir ist es halt immer so, wenn die Stimmung gut ist, klappt es eh am besten, weil gehört auch ein bisschen Glück dazu oder andere Sachen so. Und
deine Stimmung gut ist oder die Stimmung in der Halle gut ist oder auf dem Platz, wo dann gefahren
beides,
wird?
Ist beides auf jeden Fall. Also ich will auf jeden Fall immer mit guter Laune fahren, weil ich das Hobby auch einfach mit guter Laune verbinde so. Und klar ist auch mal ein Zeit- oder ein Leistungsdruck da, aber geht halt dann auch nicht ohne, wenn man Wettbewerbe fährt, ist das halt einfach so. Aber ich versuche dann halt trotzdem so den Spaß nicht zu vergessen und denke halt immer, okay, du bist jetzt hier, die anderen sind hier, das Beste draus machen, auch wenn ich vielleicht mal an dem Tag gar nicht so Lust habe, jetzt einen Wettbewerb zu fahren. Ja, dann macht man halt das Beste draus, so Spaß haben und so, sich auf das konzentrieren, was man gerade macht und das halt skaten. Ja.
Das heißt, wie oft fährst du so im Jahr Wettbewerbe?
Oh, das ist schwierig. Es kommt ja drauf an, ob ich verletzt bin oder nicht. Normal ist meine Quote gerade so einmal im Jahr ein Bänder, ist es schon drin.
Ja, warst du schon schwerer verletzt? Also wie verletzungsanfällig ist das Ganze? Also ich stelle mir ja ständig vor, dass man da auf die Schnauze fällt.
Ja, ist auch so. Also es ist schon, man ist schon sehr anfällig für Verletzungen. Also jetzt so Prellungen und so, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich habe mir auch tatsächlich noch nie was gebrochen. So, ich klopfe mal auf Holz gerade. Aber so im Umknicken passiert uns schon sehr oft, weil du halt wirklich nach einem Trick das Board dreht sich und du musst wieder auf dem Board landen. Und das machst du halt nicht nur auf dem Boden, das machst du auch mal 10 Stufen runter oder so. Oder wie gesagt, bei Curbs, bei diesen Boxen, wo wir drauf springen, da kann man auch immer mal blöd landen und sich dann überschlagen oder so. Das kann alles passieren. Und man hat dann halt auch eine Schwachstelle, wenn man einmal umknickt. Also ich habe jetzt das dritte Mal ein Bänderriss an meinem rechten Fuß, weil das mein vorderer Fuß ist. Und wenn du mal einen Trick machst und kommst ein bisschen schief auf der Kante von deinem Board auf, dann knickt man halt schon leicht um. Also ich mache da jetzt halt auch Krafttraining, dass ich so ein bisschen die Gelenke stärke. Bei uns in der Nähe ist ein Fitnessstudio, wo ein Freund von mir arbeitet, der auch Skater ist. Und der kennt halt genau diese Schwachstellen. Der hat sich auch schon ein paar Mal die Bänder gerissen. Und man kann schon was dafür tun, aber verletzungsanfällig ist man durch den Sport auf jeden Fall trotzdem.
Du hast eben Tokio schon angesprochen. Ich habe gelesen im Vorfeld, dass das dein großes Ziel ist, 2020.
Ja, kann man schon mal mitmachen, oder?
Natürlich kann man das schon mal mitmachen. Vor allen Dingen, das Frauenskateboard, also ich weiß gar nicht, Männerskateboarding, ist das schon länger so als Sport mit Wettbewerben etc. am Start hier in Deutschland? Oder ist das auch noch so neu, wie mir jetzt der Frauenskateboard-Bereich vorkommt?
Das jetzt nicht. Also bei den Frauen ist auf jeden Fall so, dass die Szene da seit 2-3 Jahren wirklich stetig am Wachsen ist, habe ich das Gefühl. Also es werden immer mehr Frauen bei Wettbewerben, was halt gerade auch, was finde ich, mit der Medienpräsenz zu tun hat. Wenn du siehst, ey, die und die fährt da mit, oder ich bin ungefähr gleich gut wie die und die ist da richtig gut dabei, dann motiviert das natürlich auch. Und die Szene wächst bei den Frauen auf jeden Fall, aber die Männer sind da schon deutlich länger dabei. Ja.
Weil du vorhin erzählt hast, du warst bei dem ersten Wettbewerb 3 Frauen. Ist das heute dann oder jetzt anders?
Das kommt immer auf den Ort an auch. Also das war jetzt halt auch in Trier, ne?
Sprich, das ist keine Hochburg, wolltest du jetzt sagen. Ja. Was wären so Skater-Hochburgen, wo es relativ viel Betrieb?
Berlin auf jeden Fall. Hamburg gibt es auch viele. Ich glaube, München gibt es sogar auch ein paar, die man aber nicht so kennt. Die kenne ich jetzt halt so vom Hören, weil ich auch ein paar Mal dort war. Die aber auch jetzt nicht so medienpräsent sind. Im Ruhrgebiet auf jeden Fall gibt es auch mehrere, die mir jetzt so spontan einfallen. So 6-7 Stück, die ich kenne. Aber wie gesagt, gibt es auch wahrscheinlich noch 10.000 andere gefühlt, die ich halt nicht kenne. Also kommt halt wirklich immer auf den Wettbewerb drauf an, wo das ist. Auch, keine Ahnung, wenn das unter der Woche ist und die Leute müssen arbeiten, ist zwar meistens am Wochenende, aber trotzdem, ja.
Gibt es da schon Profis in dem Bereich?
Bei den Frauen oder allgemein?
Bei den Frauen?
In Deutschland nicht. Und in Deutschland haben wir, glaube ich, auch nur eine Handvoll, wenn überhaupt, Männer, die davon leben können. Also es ist nicht so einfach. In den USA ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen anderes Ding, aber da ist das Level auch viel höher. Frag mich jetzt nicht, warum. ist aber auf jeden Fall schwierig, von dem Sport zu leben. Also muss man schon richtig Gas geben, auch wie ich am Anfang gesagt habe, so, das machst du halt, bis du 30 oder 35 bist und dann wird es halt schwierig, körperlich einfach. Und wenn du dann halt nicht ausgesorgt hast und nichts anderes gemacht hast, dann, also ich habe jetzt zum Beispiel durch Wettbewerbe schon ein bisschen was angespart, habe aber genau gewusst, so, ich kann das nicht mein ganzes Leben lang auf professioneller Ebene machen und selbst wenn ich jetzt was dadurch auf die Seite lege, werde ich nicht davon leben können. Deswegen war es mir auch wichtig, dass ich mein Abi mache und da ich auf jeden Fall was in der Hand habe, wo ich dann später sagen kann, okay, ich nehme jetzt 2 Jahre, konzentriere mich auf Wettbewerbe und dann studiere ich halt.
Das heißt, jetzt die nächsten 2 Jahre willst du dich wirklich konsequent auf Olympia vorbereiten oder versuchen zu qualifizieren. Ja, wie sieht die Qualifikation aus? Steht das schon fest, was du machen musst dafür?
Das steht fest. Also das ist jetzt dieses Jahr und Anfang nächsten Jahres. Da gibt es große Contests, die alle in einem gleichen Format stattfinden. Also wie ich vorhin gesagt habe, dass man zum Beispiel 2 Runs hat, die jeweils 1 Minute gehen. Danach hat man noch 10 Einzeltricks, die man machen kann oder sowas in der Richtung eben. Ist halt wichtig jetzt, dass das alles dieselbe Struktur hat, dass halt die gleichen Gegebenheiten einfach da sind bei solchen wichtigen Wettbewerben. Und die finden international statt, die sind dann mal innerhalb Europa, mal außerhalb. Und bei diesen Wettbewerben sammelt man dann Punkte. Und dann, da bin ich mir jetzt gerade noch nicht so ganz sicher bei dem Punkt, es hieß nämlich vor einer Weile noch, dass die Leute nicht pro Land, sondern pro Kontinent entsendet werden, was es halt für Deutschland wieder schwierig macht, ne? Weil wir, wie gesagt, wir sind da, ja, wir sind präsent, aber das Niveau ist dann zum Beispiel in Holland zum Teil deutlich höher, was dann auch was mit den Hallen zu tun hat, wie ich gesagt habe. Relativ kleines Land, aber viele Hallen auf einer kleinen Fläche, wo du alles hast. Und dann, also da kenne ich auch ein paar, die sind 12 und fahren besser als Leute, die ich kenne mit 20. Also
das wäre aber auch irgendwie ungerecht. Schon, in allen anderen Sportarten fährt das Land oder fährst du für dein Land und dann da für den Kontinent wäre echt ein bisschen schräg.
Ja, aber da bin ich jetzt auch vorsichtig mit der Aussage, weil da kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das stimmt. Vielleicht würde es auch nochmal geändert oder kann auch sein, dass dann die 3 besten Deutschen, dass die dann auch dabei sind oder...
Ja, gibt es eine Teilnehmerzahl schon? Also steht schon fest, wie viele Starter denn dabei sein, ja, wenn du noch nicht weißt, wie...
Ja genau, also das mit der Info zu Europa, da war es dann, glaube ich, so, du hast 2 Disziplinen. Einmal hast du Street, das sind Skateparks, also das, was ich mache mit verschiedenen Obstacles. Und dann hast du Park, das sind Bowls. Also so, wie man das aus den USA kennt, das hat angefangen mit wirklich so einem Pool, den man leer gemacht hat, wo du normal drin schwimmen gehst. Die sind abgerundet, also wie so eine Schüssel mit verschiedenen Kurven halt. Also ziemlich große Rampen eben. Und also so wie ich das damals halt mitbekommen habe mit dieser Europa-Regelung, war es dann glaube ich so, dass pro Geschlecht und pro Disziplin jeweils 2 Leute pro Land geschickt werden. Aber das ist glaube ich nicht mehr ganz aktuell, also ja.
Das mit dem Pool, gibt's hier nicht, oder?
Das gibt's schon, zum Beispiel in St. Wendel in dem Park, die haben auch eine Bowl dort. Essen, hast du was schon mal dort?
Ja.
Ja, aber ist tatsächlich nicht sehr ausgebaut, ja. Also gibt auch mehr Leute, die eben Skateparks oder Street fahren, als diese Bowls oder große Halfpipes.
Und das sind verschiedene Disziplinen, also du kannst nicht bei beiden starten?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Also man kann auf jeden Fall beides fahren. Ich kenne auch Leute, die in beidem sehr gut sind. Und das spricht natürlich auch für dich. Jetzt mal angenommen, du fährst dann nur für Street, hast aber ein sehr gutes Rampengefühl und kannst dann auch mal an der Rampe, wo die anderen nur zum Fahren benutzen, noch einen Trick machen. Da punktest du natürlich schon. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du wirklich für beides antreten kannst. Glaube ich nicht, weil das halt auch im Kader getrennt ist. Also wir haben einen Street-Kader und wir haben einen Bowl-Kader, wo jeweils, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 5 Leute drin sind. Deswegen, also klar kannst du das in deiner Freizeit machen oder aus so einem kleineren Wettbewerb, aber bei großen Wettbewerben ist, weiß ich nicht, weiß auch nicht, ob sich das überschneidet oder so, oder kann ja auch sein, deswegen.
Für mich klingt das so, als wärst du am Anfang deiner sportlichen Karriere, wenn man so möchte, relativ also alleine mit wenigen Frauen sozusagen am Start und jetzt wird es mehr und mehr.
Mhm, ja.
Rechnest du dir dann trotzdem, also wie stellst du dir vor, wie siehst du die Chancen für dich selbst?
Für Tokio?
Mhm.
Ich sehe es ein bisschen, schwierig. Also in Deutschland bin ich, denke ich, schon bei den Top 3 dabei. Aber wenn das jetzt wirklich so ist, dass die Leute aus Europa halt entsendet werden, weil ich jetzt noch nicht genau sagen kann, dann wird es wirklich schwierig. Also weil da ist es schon schwer, unter die Top 10 zu kommen, sage ich mal. Also ich gebe natürlich mein Bestes. Aber wenn es nicht klappt, dann, ich werde nicht enttäuscht sein. Also notfalls 2024 wäre für mich nochmal die Chance dann, wenn ich da noch nicht zu alt bin. Aber ich hoffe es mal nicht, dass bis dahin nichts Schlimmes passiert. Aber ja, also ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, weil, wie gesagt, es ist eigentlich eine einmalige Chance. Und natürlich wäre es cool, wenn man da mal das miterlebt. Auch wenn man dann dort vor Ort nicht gut abschneidet, kann man sagen, man war dabei und das ist auch schon eine Leistung. Aber wenn es jetzt nicht klappen sollte, dann ist das ja auch gar kein Stress, weil der Weg ist das Ziel, ne?
Ja, klar.
Mehr oder
aber
weniger.
Was steht da jetzt, wenn du sagst, du konzentrierst dich jetzt darauf, was heißt das konkret? Also machst du jetzt noch mehr Wettbewerbe, wirst du jetzt noch mehr Training machen? Hast du irgendwie einen Plan, den du dir festgelegt hast bis dahin? Also so einen Fahrplan, wo du sagst...
Fahrplan, nee, ich fahre nach Navi.
Naja, nee, dass du sagst, ich gehe jetzt 5-mal die Woche auf die Bahn und jedes Wochenende auf irgendeinen Wettkampf oder die Wettkämpfe sind besonders wichtig, da muss ich auf jeden Fall am Start sein.
Also ich persönlich sehe das jetzt nicht ganz so streng, aber wir haben da Vorgaben. Wir sollen uns ja national und international messen, deswegen gibt es schon für uns Pflichtveranstaltungen. Wie jetzt zum Beispiel Mitte, Ende Mai ist der Street League Skateboarding Contest in London. Das ist so, Street League ist eigentlich so eigentlich der höchste Contest beim Skaten, neben den X Games, da ist ja auch Skateboarding dabei. Und da ist es dann zum Beispiel auch so, dass du siehst in diesem Skatepark, der dort dann gebaut wird oder die Rampen, die dann halt dort zur Verfügung stehen, die sind schon höher, größer, die Abstände sind größer und sowas. Und es ist jetzt halt wichtig für uns, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen zu Olympia fahren als deutsches Team, dass wir uns halt auch mit solchen Contests halt dann letztendlich auf Tokio vorbereiten, weil der Park dort ähnlich oder also von den Gegebenheiten her ähnlich sein wird. Also das sind die Sachen höher, das ist einfach, das Niveau ist einfach ein anderes. Und deswegen werde ich halt auf jeden Fall, klar, besser werden. Ich will eh immer besser werden, dazulernen und sowas. Werde natürlich versuchen, mich nicht zu verletzen, nochmal. und eben diese Wettbewerbe mitfahren, die mir auf jeden Fall an Erfahrung helfen können. Ja.
Man muss, glaube ich, dazu sein, dass du Anfang des Jahres einen Bänderriss hattest, ne?
Ja, das war, wann war das? Im März, oder? April, Februar war es.
Februar, glaube ich, ja.
Ja.
Kommen wir mal ein bisschen zur Mentalität dieses Sports. Also jetzt haben wir so das verbandstechnische, akademische, keine Ahnung, irgendwie so das abgearbeitet. Aber das hat ja irgendwie so einen Ruf, Skateboard. Das verbindet man irgendwie, keine Ahnung, mit Musik verbinde ich das, mit irgendwie weiten, lässigen Klamotten. So.
Mit Graffiti sprühen. Ne?
Genau, richtig. So das volle Programm an Klischee.
Ja.
Wie ist das so vor Ort, wenn man da so auf die Wettkämpfe fährt? Ist das dann, also ergibt dieses Bild... Ja, gibt dieses Bild Sinn, oder?
Also das Tolle an dem Sport ist wirklich, du kannst machen, was du willst. Das ist wirklich, also klar, das Klischee gibt's, das wird auch von manchen erfüllt, aber es kommt auch auf die Stadt an, wo du hinfährst. Also ich bin ja auch schon ein bisschen rumgekommen in Deutschland und da ist jeder anders. Also da gibt's Leute, die fahren genauso Skateboard, wie sie mittags auf die Straße gehen. Da gibt's Leute, die gehen mit dem Trend mit. Da ist es dann mal in die Hosen rumzukrempeln und den Schlüsselbund dran zu machen. So gibt's ja auch diesen Stil. Es gibt Leute, die hören also wirklich Musikrichtungen komplett alles durch, auf was man halt so steht. Das ist auch das Tolle bei unserem Sport, weil jetzt nicht nur vom Aussehen her oder vom Charakter her oder Musikgeschmack, sondern auch vom Skaten her selbst, kannst du halt das machen, auf was du Lust hast. Du kannst dir, wie gesagt, jetzt mal abgesehen von den beiden Disziplinen, so Park oder Street, kannst du genau das machen, auf was du gerade Bock hast. So, du kannst kreativ sein und so, du kannst das komplett ausleben, das, was du machen willst.
Okay. Zum Wort, ne? Ich stelle mir das vor, so wie ein Auto. Man kann sich halt einen VW Golf kaufen, man kann sich einen Porsche kaufen, man kann den pimpen oder es lassen. Also es muss ja was geben, wo du sagst, gibt es verschiedene Board? Also gibt es zum Beispiel etwas, dass du sagst, mein Board muss das und das sein und das muss die Kugellager oder Rollen haben und dann die Konkurrentin sagt, aber ich brauche genau das andere Board, das muss noch ein paar Zentimeter länger sein oder wie auch immer noch mehr geschwungen, ich weiß es ja nicht.
Ja.
Gibt es da irgendwie Unterschiede, dass man so wie, ja.
Ja, das Einzige, was du mit dem Auto vergleichen kannst, bei uns gibt es tatsächlich auch eine Carbon-Ausstattung, weil das besser hält, ne? Aber klar, es gibt Unterschiede, aber das jetzt würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz so krass wie bei Autos. Also klar, einerseits gibt es die verschiedenen Größen. Die Größen gibt es beim Brett selbst, bei den Rollen selbst. Und das hat auch teilweise was mit der Disziplin zu tun. Also wenn du jetzt eher Bowl fährst und riesige Rampen, dann holt man öfter mal breitere Rollen, weil dir das einfach mehr Stabilität gibt. Holst dir auch oft ein breiteres Deck, weil es dir mehr Stabilität gibt. Also so technische Hintergründe hat das Ganze schon. Je kleiner das Board, desto schneller oder leichter kann man es flippen. Dann gibt es inzwischen die Achsen, die hohl sind, dass dein Board leichter wird. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Oh, ja, bei den Kugellagern Hauptsache die Rollen, ne? Also klar, gibt schon Unterschiede, gibt verschiedene Marken und jeder fährt so seins. Es gibt auch bei den Holzbrettern gibt's verschiedene Formen, wo es dann mal am Ende und vorne eben ein bisschen steiler geshaped ist oder ein bisschen flacher fällt. Und das macht man meistens auch nach Geschmack. Also da fährt man auch das, was einem halt am besten gefällt. So. Ja.
Das klingt aber nicht, als wärst du der totale Technik-Nerd in der Hinsicht, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, vom Wettbewerb, ich muss nochmal die neuen Rollen draufsetzen und die neuen Kugellager reinmachen, weil das ist auf jeden Fall jetzt besser, wie man abgefahren ist, was die letzten 3 Wochen dran hatte.
Finde ich jetzt noch nicht mal so. Also es gibt Leute, die machen sich wirklich für die Wettbewerb, also beim Brett ist es so, da fährst du oft bei einem Wettbewerb ein neues Deck, weil das eben einfach noch mehr Spannung hat, mehr Pop, also dass du hinten einfach, dass du besser hochkommst, dass du höher kommst und so. Also beim Holzbrett ist es wirklich so, je ausgelutschter das ist, desto schlechter ist es eigentlich für deine Tricks, sag ich mal. Gibt auch Leute, die machen sich vor dem Wettbewerb komplett neue Rollen drauf. Gibt dann auch Skatehallen, die sagen, bitte keine neuen Rollen, der Boden ist zu rutschig, fahrt lieber eure alten Rollen so. Und das ist, würde ich sagen, auch Geschmackssache. Also bei Kugellagern ist es jetzt wirklich, wenn du die jetzt schon einen Monat fährst und die Rollen wie an Tag 1 oder 2, dann lässt du die noch drin. Also normal gehen die jetzt auch nicht von einfach so kaputt. Wenn eins kaputt geht, hast du noch 7. Deswegen mal 2 in einer Rolle. Notfalls geht es dann auch noch für die eine Minute Wettbewerb.
So. Wie viele Skateboards hast du zu Hause?
Ich habe ein aktuelles Setup. Also Setup heißt ein ganzes Skateboard, das ich halt momentan fahre. Und dann habe ich auf Seite immer so 5 Ersatzbretter oder 7, kommt auf die Saison drauf an. Jetzt über den Winter verbrauche ich nicht viel, ich war jetzt auch verletzt eine Zeit lang. Im Sommer ist der Verschleiß dann schon ein bisschen höher, gerade bei den Holzbrettern. Und dann hast du immer mal ein paar Ersatzrollen, Kugellager, das hat man eigentlich alles immer so. Die Achsen gehen jetzt bei mir nicht schnell kaputt, die halten schon mal ein Jahr. Ja.
Gibt es da auch einen Unterschied von Marken her? Also wo man sagt, das ist eine Qualitätsmarke, wenn ich mir die hole, die hält auf jeden Fall ein halbes Jahr. Und wenn ich mir die hole, das reicht einen Monat und dann ist die verschlissen.
Ja. Ja. Gibt's schon, aber es gibt dann halt auch einfach die so 4 Hauptmarken bei den Achsen zum Beispiel, die man sich einfach holt und dann so viel billigere Sachen, also holt man sich dann eigentlich auch nicht. Also holt man sich dann vielleicht, wenn man es nur holt, um von A nach B zu kommen, dann hast du da auch keinen Verschleiß an den Achsen normalerweise. Aber wirklich bei den Top 3-4 Marken, da gehen einfach Meinungen auseinander, dass jetzt würdest du dann, keine Ahnung, Audi, Mercedes, BMW, ist einfach so, man fährt halt das, was man will, so.
Und wie ist das Verhältnis zu dem Board? Also wenn du sagst, du hast nur eins, also ein Setup im Moment, ja, und du benutzt das ja dann wahrscheinlich, wenn du Skateboard fährst, dann hast du ja genau das immer am Start. Mhm. Wie weh tut's, wenn es mal kaputt geht oder ein neues her muss?
Man gewöhnt sich dran. Ne? Also das erste Deck, das ich gebrochen habe wirklich, ich wiege jetzt nicht so viel, das passiert bei mir tatsächlich nicht oft, war ich ein bisschen traurig. Aber das ist, ja gut, ist ein Gebrauchsgegenstand. Ne? Also wenn die Achsen durch sind, dann hole ich mir das gleiche Modell nochmal, weil ich mit denen gut fahren konnte. Also ich habe jetzt keine so starke persönliche Beziehung zu meinem Board.
Okay.
Ja.
Legst du Wert darauf, wie das Board aussieht? Also es gibt ja wenn man so in Geschäfte geht, kann man ja sehen, schöne Graffitis da drauf etc. pp. Ist das ja bei dir auch ein Schwerpunkt, wo du drauf achtest?
Kommt dann die Frauen mehr raus, ne?
Das heißt, das ist rosa oder pink oder?
Das jetzt nicht, aber es muss mir schon gefallen von der Grafik her, ne? Aber wenn die Rollen dazu passen, ist halt geil. Ja, das ist nicht so wichtig. Also meistens so, ich stehe halt auf ganz normale weiße Rollen, silberne Achsen, das muss nicht bunt sein. Gibt auch Leute, die machen sich 4 verschiedenfarbige Rollen ans Board. Und mein Brettsponsor, also der Sponsor, von dem ich die Holzbretter nur bekomme, Emilian Skateboards, die arbeiten oft mit Künstlern zusammen, wo die Grafik dann wirklich sehr ausgefallen und oft mal bunt ist, aber auch oft schlichter gehalten. Wir können auch mal mitbestimmen, was wir gerne als nächste Boardserie hätten. Da haben sie zum Beispiel dann für mich extra ein Pizzaboard gemacht mit Pizzagrafik. Da war ich schon gerührt, ne?
Bist du so ein Pizzafreak?
Oh, ja.
Was für eine Pizza?
Salami, einfach Salami.
Gibt es kleidungstechnisch irgendwelche Vorschriften oder kannst du anziehen, was du willst auf so einem Wettkampf?
Bis jetzt gibt es da keine Vorschriften. Also je nachdem, wie alt man ist und auf welchem Wettkampf, kann es sein, dass eine Helmpflicht oder sowas dazukommt. Aber kleidungstechnisch, selbst wenn wir als Team irgendwo hinfahren, ist jetzt nicht wie beim Fußballspiel, dass wir dann in Nationaltrikots da schwarz-rot-gold.
Ja, sein können.
Ja, hätte ja sein können, aber nee, ist jetzt bei uns nicht so. Ich weiß nicht, wie das bei den Spielen dann aussehen wird. Ist ja noch ein bisschen hin, da wird sich bestimmt noch was entscheiden, aber habe ich jetzt auch gar keine Vorstellung. Vielleicht einfach nur ein Schweißband mit der Flagge, das wäre eigentlich ganz witzig so.
Das heißt, du hast nie einen Helm auf bei den Wettkämpfen?
Nee, aber sag's meiner Mama nicht.
Okay. Und Armschoner, Knieschoner und so Zeugs, was man halt...
Die sind eigentlich, also gerade Knieschoner sind eigentlich eher hinderlich. Jetzt zum Beispiel bei uns, also wir fahren ja Skateparks mit verschiedenen Rampen, da machst du oft viele Tricks hintereinander und da sind die auf jeden Fall hinderlich. Also wenn du jetzt schon eine Weile auf dem Board stehst, so das Erste, was du lernst, ist hinfallen. Ne? Also das habe ich direkt gelernt, als ich das erste Mal drauf stand. Also du lernst das ja immer. So, du fällst hin, irgendwann weißt du halt, wie du dich abrollst, wie es am wenigsten wehtut und so. Und du klatscht nicht direkt auf den Kopf normalerweise, außer du fällst halt wirklich blöd. Und das so die Schoner-Sache sind dann eher für die Leute, die zum Beispiel große Halfpipes fahren, weil die sich dann halt auf die Knie fallen lassen und auf den Knien rutschen, so einfach so, was wie man es halt kennt. Und bei denen ist es halt auch nochmal eine ganz andere Höhe. Wenn die dann aus 10 Metern auf den Boden fallen, ist was anderes als bei uns, wenn wir mal einen Trick so auf so einer kleineren Rampe halt nicht schaffen. Deswegen Helmpflicht gibt es halt teilweise für die jüngeren Teilnehmer oder je nach Wettbewerb einfach. Normal ist man aber dann selbst dafür verantwortlich. Aber so richtige Schoner sind bei uns eigentlich eher hinderlich, weil du einfach dann also eine viel eingeschränktere Beinfreiheit hast. So.
Mit 5-6 hast du angefangen, das ist ja schon recht früh, ne?
Mhm.
War das dann, warst du dem Sport direkt verfallen oder gab es noch andere Sportarten, die du dann gemacht hast? Oder?
Es gab dann noch was anderes, ja, tatsächlich. Also es gab, also ich bin eigentlich generell sportlich. Eine Zeit lang war ich auch im Leichtathletik. Und was so, weil ich parallel zu Fußball gemacht habe, ziemlich lang zu Skaten gemacht habe, war Fußball, wie ich gerade gesagt habe. Da habe ich tatsächlich auch so im Alter von 6 angefangen, war ich dann im Verein beim FC Homburg und habe da auch relativ lang gespielt. Ich glaube, bis ich 8 oder 9 war, bin dann zu einem Frauenverein gewechselt, auch FFG Homburg, habe dort nochmal eine Zeit lang gespielt und dann war es halt einfach so, ich spiele immer noch gern Fußball in meiner Freizeit. Dann war es aber tatsächlich so, dass mir das Training auf die Nerven gegangen ist, weil wenn du jetzt wirklich das, was ich über Skaten erzählt habe, wenn du das gegenüberstellst zu Fußballtraining, ist schon was ganz anderes. Ne? Also wie gesagt, gerade das Warmlauf am Anfang, die festen Trainingszeiten waren auch ein Punkt für mich, auch wegen schulischen Gründen teilweise, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich höre jetzt auf, ich gehe nur noch skaten, ich mache, was ich will. Und also ist halt auch was ganz, ist halt, Fußball ist halt auch ein Teamsport und ich habe jetzt gemerkt, war jetzt wirklich, keine Ahnung, 4 Jahre oder so war ich nicht mehr im Fußballtraining und jetzt langsam merke ich halt schon noch mal Lust auf so eine Teamsportart einfach und auf ein bisschen festere Trainingszeiten. Das ist jetzt, glaube ich, auch wichtig, weil ich nicht mehr in der Schule bin, weil ich ein bisschen Struktur in meinem Leben habe, wenigstens 3-mal die Woche Fußballtraining oder so. Da bleibt man ja auch fit dadurch, aber im Moment ist halt auch schwierig, beides zu machen wegen meinem Fuß. Wenn ich mich beim Fußball jetzt verletze, dann ist das halt, also hat das schon harte Auswirkungen auf mein Skate-Hobby halt, ne? Deswegen, Skaten hat auf jeden Fall Priorität, auch in meinem Herzen, nicht nur was mein Fuß angeht. Aber ich habe tatsächlich ziemlich lang Fußball gespielt, gleichzeitig zu skaten. Ja.
Habe ich das richtig verstanden eigentlich für uns, dass dieses Skaten von einem Hobby dann irgendwann halt so diesen ambitionierten Sport geworden ist, ohne dass du das irgendwie konkret geplant hast, planen konntest, weil du gar nicht den Horizont hattest, dass es das gibt? Mhm. Oder?
Ja, geplant war das auf gar keinen Fall. Also ich bin da komplett ohne Erwartungen zu diesem Contest nach Trier gefahren und auch zum Finale bin ich ohne Erwartungen gefahren und das ist ja dann aber doch relativ gut ausgegangen Und ab dann hatte ich dann schon eine andere Vorstellungskraft, gerade weil ich dann auch mehr Videos gepostet habe. Bin einfach ein bisschen aktiver geworden, was halt soziale Netzwerke angeht. Das hat richtig viel ausgemacht, weil ich dann, wie gesagt, wichtige Sponsoren bekommen habe. Zum Beispiel auch, wie wir vorhin gesagt haben, Titus, Tornados, die Kugellager von Titus. Und dann kommst du und knüpfst halt einfach dann unglaublich schnell Connections. Dann machst du zum Beispiel mal Fotos mit dem Fotograf von Titus, dann kommst du mal rum, dann sehen dich mehr Leute, dann bist du mal in einem Heftchen oder so drin. Das hat schon extrem viel ausgemacht. Also am Anfang hatte ich da gar keine Vorstellung und dann ging das relativ schnell und dann war ich da halt einfach so drin.
Jetzt frage ich mich halt, wenn du hier vor Ort in Homburg trainierst oder fährst, einfach, du hast dann deine Crew, die du ja vorhin schon erwähnt hast, gibt es dann, bist du da jetzt an dem Punkt angekommen, wo dir keiner mehr helfen kann? Also keiner mehr sagen kann, komm, ich zeig dir mal noch einen geilen Trick oder
nicht
irgendwie.
Mehr zu helfen. ist tatsächlich schwierig. Also jetzt bei den Jungs in Homburg ist es eigentlich nicht mehr so richtig. Klar, jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen. Also wenn ich jetzt nicht gut im Körb fahren bin und jemand gibt mir da 2, 3 Tricks zur Körperhaltung oder keine Ahnung, so Kleinigkeiten, dann hilft das schon viel manchmal, ne? Aber es ist halt, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn du die ersten paar Tricks kannst, so die Basics, gerade den Olli, dann weißt du theoretisch, wie es funktioniert. Und dann musst du einfach nur, ne, musst du einfach nur da Mühe, Zeit, Blut reinstecken und dann funktioniert das auch. Also man kann sich selbst beibringen irgendwann, ja.
Jetzt für dich die Option umzuziehen, zu sagen, ich gehe nach Berlin, weil da sind mehr Skater, da kann ich noch ein bisschen mehr lernen, die können mir mehr zeigen, oder?
Also ich bin jetzt mit der Schule fertig und ich habe jetzt auch Zeit, mal eine Woche irgendwo hinzufahren, wo ich Leute kenne, mal andere Skateparks fahren, das habe ich auch vor. Aber jetzt richtig umziehen würde ich jetzt nicht machen. Ich würde dann, wie gesagt, eine Woche bei Freunden pennen oder so. Einfach mal was anderes sehen, mit anderen Leuten fahren, das macht wirklich richtig viel aus, habe ich in den letzten 2 Jahren gemerkt. Aber komplett ausziehen, dafür reicht dann das Geld doch nicht. Also ich habe was beiseite gelegt, aber das jetzt für ein halbes Jahr Miete rauszuwerfen, ist halt wäre jetzt nicht klug. Also dann mal eine Woche weg von daheim, gern, aber dann schon wieder.
Bist schon eine richtige Saarländerin.
Aber guck mal, was gibt's Schöneres, als wenn du nach Homburg fährst, nach einer Woche weg und siehst den Schlossberg.
Ach ja.
Zu Hause, dann machst du dir dein Karlsberg-Spiel auf und dann ist der Hund gerettet.
Das ist aber noch mehr Klischee. Karlsberg.
Gutes Bier.
Ja, ja. Kommen wir mal von diesem komischen Bier weg.
Komisch.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache, denn wenn euch dieser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen Gefallen und empfehlt ihn einfach weiter. Im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis, bei Arbeitskollegen, bei Sportfreunden. Wie auch immer, 1000-mal Dank dafür. Und wenn ihr was anzumerken habt, findet ihr unter zelmo.de die Möglichkeit zu kommentieren. Ihr könnt natürlich auch gerne helfen mit iTunes-Rezensionen. Haben schon ein paar gemacht. Bisher stehen wir bei 5 Sternen oder ich bei 5 Sternen. Das finde ich sensationell. 1000 Dank dafür. Und nun geht's weiter mit Lea.
Man merkt es auch zu Hause. Also wenn ich mal verletzt bin oder wenn ich wegen dem Wetter, man hat ja nicht immer Zeit, in die nächste Skatehalle zu fahren. Ist ja wie gesagt Trier, Stuttgart, Karlsruhe sind die nächsten. Da fährst du halt einfach ein Stückchen. Das geht einfach nicht immer. Und wenn ich dann mal eine Zeit lang nicht fahren kann, dann merkt meine Mutter auch, dann ist immer Spannung zu Hause, ne? Also dann bin ich immer schlecht drauf und weil mir einfach komplett der Ausgleich fehlt. Das ist so, ist wirklich halt, deswegen ist mir auch so wichtig, da war es auch wirklich eine Zeit lang schwierig, letztes Jahr im Sommer. Da war ich wirklich 4, 5, 6 Wochen lang jedes Wochenende auf einem Wettbewerb und mir hat es so gestunken, mir hat es keinen Spaß mehr gemacht. Ich hatte eine Verletzung, die sich überhaupt nicht auskurieren konnte in der Zeit. Und das hat sich wirklich auch auf mein Gemüt ausgewirkt ziemlich. Also da war ich auch kurz davor zu sagen, ich gehe aus dem Kader raus, es ist zu viel. Das hat sich dann halt nochmal erholt und jetzt bin ich halt einfach an dem Punkt, so, ich hatte jetzt nochmal Zeit nachzudenken und mir ist es wirklich wichtig zu sagen, sobald ich merke, dass es mit dem Spaß nichts mehr ist, so dass es das Skaten nicht mehr für mich persönlich den Sinn von Skaten erfüllt, dann fahre ich lieber keine Wettbewerbe mehr, aber behalte das Hobby für mich. So. Das ist mir schon extrem wichtig.
Ich verfolge dich aber Instagram und da ist mir ja aufgefallen, du warst ja jetzt letztens in Barcelona.
Ja, im Januar.
Und wenn man sich so die Fotos anguckt, also du hattest einen Trick, den du irgendwo in der Stadt gefahren hast. Da fährst du, glaube ich, eine Treppe runter oder so eine Seite, an der Seite geht es ja. Halt so schräg runter.
Aha, genau.
An dieser Treppe und du fährst oder springst da runter, besser gesagt, fahren tust du sie ja nicht. Und auch die restlichen Bilder sind eher so, ich nenne es mal Community-Bilder, also wo du mit Leuten irgendwie am Start bist und weniger jetzt so Wettkampf oder... Da sieht man sowieso relativ wenig von dir. Darf man auf den Wettkämpfen nicht filmen? Willst du nichts zeigen oder?
Doch, das darf man. Also das darf alles gefilmt werden, aber bei mir ist auch oft so, also auch wenn Leute bei uns halt zum Skatepark sagen, ey komm, wir filmen den Trick, voll geil, wenn ich mal was Neues kann oder bei irgendjemand anderem. Und bei mir ist aber schon, also einfach auch außerhalb von Skaten, ist es, denke ich, vielleicht auch eine Einstellung so, dass ich mir denke, ich lebe jetzt lieber den Moment so und ich will den jetzt nicht direkt filmen, ich will jetzt einfach für mich fahren. Ich habe gerade einen Trick gelernt, ich will den jetzt nicht direkt die ersten paar Versuche filmen, ich will den jetzt erstmal perfektionieren oder ich will es jetzt erstmal genießen, da ich eigentlich nochmal was Neues gelernt habe, nachdem ich 10 Stunden am Stück jedes Mal hingefallen bin, nochmal aufgestanden bin. Und bei Wettbewerben ist es halt auch oft so, du hast vielleicht auch teilweise keine Leute, die dann gerade für dich filmen. Also manchmal läuft zwar eine Kamera mit und du kannst dann fragen, ob du das Material kriegst, aber oft ist es dann auch so, dass du während den Trainingsphasen auf dem Contest halt Bilder oder Videos machst. Und das sieht dann halt gerade vielleicht nicht nach einem Wettbewerb aus, aber ist dann halt dasselbe Wochenende. Also siehst du dann zum Beispiel beim COS Cup, das sind immer so graue Rampen, wo halt so die Werbung von den Sponsoren drauf ist. Und da habe ich schon ein paar Posts bei Instagram. Aber so jetzt, dass ich jetzt wirklich so meinen Run online poste von Wettbewerben, ist eigentlich nicht so oft so. Weil ich halt, wie gesagt, auch das, was mir ans Skaten wichtig ist, dass ich das halt auch so nach außen bringen will.
Weil du gesagt hast, in Amerika sind die Fahrer oder Fahrerinnen besser. Woran liegt das?
Frage mich nicht. Du, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, wie das Ganze angefangen hat, dass der Sport viel später erst rübergeschwappt ist zu uns. Liegt vielleicht auch am Geld. So ein Skatepark zu bauen ist nicht billig. Zum Beispiel in Homburg, der hat relativ viel gekostet, ist relativ klein. Was daran liegt, dass da so ein Sumpfboden ist und das Fundament wohl sauteuer war. Und kann schon sein, keine Ahnung. Es sind, denke ich, mehrere Sachen, an denen es liegt. Also, ja, fragst du jetzt die Falsche, mach mal eine Umfrage. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Na ja, gut, es gibt ja einige Sportarten, wo die Amis einfach mal deutlich besser sind wie die Europäer, also, warum auch immer.
American Dream Lifestyle. Die leben das einfach.
Ja, aber wenn du das seit dem fünften Lebensjahr machst, ist das ja auch schon dein ganzes Leben im Grunde, wo du Skateboard fährst.
Ja. Aber ja, kann ich den jetzt nicht sagen, woran das liegt, dass das Niveau so, weil es ist schon ein krasser Unterschied, also man sieht es schon.
Wenn du auf die Wettbewerbe fährst, wie kann ich mir das vorstellen? Also fährst du da mit Kumpels los und schlaft ihr dann im Hotel oder bei irgendwelchen anderen Skaterfreunden und läuft das dann eh alles so locker ab? Mhm. Oder gibt es dann schon irgendwie so eine gewisse Disziplin da drin, wie man sich so mit voll konzentrieren und ernst nehmen und...
Ja. Alles Mögliche, aber so super ernst ist es meistens nie, weil wenn ich auf jeden Wettbewerb fahre, dann sind immer Leute da, die ich kenne, weil sobald ich aus dem Saarland rauskomme, gibt es Leute, die ich kenne. Also ist halt, kommt dann auch wieder drauf an, wo der Wettbewerb ist und welche Wichtigkeit er hat. Also meistens ist es so, dass ich bei Freunden pennen kann, aber es kann dann auch mal von Sponsoren ein Hotel übernommen werden oder so. Das geht schon und dann ist es auch oft so, dass du abends noch weggehst oder dass ihr nach dem Wettbewerb zusammen was essen geht. Im Europapark ist es zum Beispiel mal voll geil, da gehst du natürlich dann Achterbahn fahren zwischendrin oder auf der Gamescom ist es in Köln, da ist auch immer so ein Qualifikationsstopp von dem COS Cup, wo du dann halt in der Freizeit noch weggehen kannst und siehst halt einfach noch was anderes, also es ist schon locker. Sehr locker.
Wie wichtig ist dir Kultur dabei? Also du warst in Barcelona, ist ja eigentlich so eine Innenstadt im Moment, wo jeder sagt, muss man hin, weil da gerade irgendwie der Zeitgeist ist. Hast du Zeit für in Barcelona dann auch ein bisschen zu genießen oder bist du dann nur mit deinem Rollen unterwegs?
Ja, ich genieße auf meinen Rollen, das ist ja das Ding, ne? Das ist ja das Geile an meinem Hobby. Also dafür ist mir dann halt die Zeit zu schade, ne? Wenn ich jetzt sage, ich bin eine Woche dort. Also ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen grob, aber wenn ich jetzt sage, ich bin eine Woche dort, ist ja auch nicht alles umsonst. Also man kann zwar, wie gesagt, ich bekomme einen Teil von Sponsoren gezahlt, die unterstützen mich da ziemlich viel, aber wenn ich jetzt sage, und dann ist halt, ich war im Januar dort, da war so geiles Wetter und hier waren es minus 20 Grad gefühlt, weißt du, und dann will ich einfach nur, steh auf, will aufs Board und wenn es dunkel wird, fange ich fast an zu weinen, weil ich ins Bett muss, gefühlt. Also ist eigentlich, wenn ich irgendwo bin, dann ist mein Board eigentlich dabei.
Wie fit muss man sein zum Skateboardfahren? Also wie anstrengend ist das, so ein Wettkampf? Bist du danach kaputt oder?
Schon, also die eine Minute, die man da fährt am Stück, die ist schon teilweise anstrengend. Vor allem einerseits, du musst dich ja konzentrieren und dann gibst du halt 110%. Ne? Also du steckst viel Kraft rein, vielleicht mehr als im Training und so. Und es ist schon anstrengend. Aber meistens halt auch so, wenn ich auf so einem Wettbewerb bin, gerade weil da so viele Freunde von mir sind, dann fahren wir auch, da ist vor dem Wettbewerb, nach dem Wettbewerb, dann nutze ich das halt auch aus, da ich mal einen neuen Park sehe und sowas. Also ich, 1000% immer. Da schlafe ich direkt ein abends.
Okay. Muss man da, tust du dich, also gibt es irgendwie was, Dinge, die man da besonders macht in diesem Sport? Also worauf man noch achtet? Keine Ahnung. ziehst du dir 10 Liter Kaffee rein vom Wettkampf oder trinkst du da nur Wasser oder gibt es bestimmte Ernährungen, an die du dich hältst? Ich meine, Radfahrer essen Nudeln ohne Ende.
Ja, ich Pizza ohne Ende. kommt drauf an, also klar, eine gesunde Ernährung ist ja immer gut, ne? Was ich jetzt merke, ich trinke dann normalerweise viel Wasser, aber zwischendrin immer was Süßes, weil ich merke dann halt, wenn ich schlapp werde, dann trinke ich einen halben Liter Fanta auf Ex oder so und dann geht's danach halt wieder, es pusht schon, oder mal Traubenzucker zwischendrin oder einen Apfel oder sowas. Das brauche ich persönlich schon, wenn ich merke, ich fahre viel und, oder wenn ich auch mal nach einer längeren Auszeit nochmal regelmäßig fahre, dann merke ich das, dass es schon direkt auf die Ausdauer geht. Aber es ist schon was, also was ganz anderes als jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ganz stumpf joggen gehen. Also ich kann 6 Stunden am Tag, setze mich im Skatepark ab und hole mich abends wieder ab. Und wenn ich joggen gehe, kann ich nach einer Viertelstunde gefühlt nicht mehr. Also es ist schon ein sehr ausdauernder Sport, aber es ist nochmal was ganz anderes als jetzt, weiß nicht, Fußball. Ich vergleiche immer so gern mit Fußball. Ist einfach ein Unterschied, ne? Aber ja, halt vielleicht bevor man jetzt den Wettbewerb fährt, klar, nicht schwer essen. Das sind so die allgemeinen Sachen. Also was Spezielles gibt es da nicht.
Wie oft trainierst du? Die Frage habe ich noch gar nicht gestellt, weil das, also trainieren im Sinne von trainieren, ne? Nicht nur den ganzen Tag, weil du sagst ja, du fährst ja eh den ganzen Tag schon rum, das ist ja, ja. Theoretisch auch schon Training, aber ja. Wo du wirklich sagst, so jetzt gehe ich auf die Bahn und jetzt tue ich mal meine ganzen Tricks rausfeuern und trainiere nochmal einen neuen.
Mhm. Habe ich jetzt keine regelmäßigen Zeiten, weil ich das halt selbst bestimmen kann, weil es halt drauf ankommt, was gerade beim Körper so ist zum Beispiel. Außerhalb von Skaten versuche ich 2-3 Mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, wegen den Gelenken, einfach ein bisschen Krafttraining zu machen halt, weil das macht echt viel aus, gerade wenn man mal verletzt war, so präventiv das zu machen. Und ansonsten ist es bei mir tatsächlich so, klar, man muss sich reinhängen, wenn man was Neues lernen will oder was verbessern will, aber ich lerne auch immer am besten, wenn ich Spaß dabei habe, wo wir wieder beim alten Thema sind. Ich fahre normalerweise jetzt nicht in den Skatepark, wenn ich weiß, die Jungs kommen nicht und ich werde allein da sein oder nur zu zweit. Dann muss ich schon richtig motiviert sein und irgendwas im Kopf haben, dass ich nicht mehr rauskriege, wo ich unbedingt ausprobieren muss. Dann mache ich das auch mal und dann fahre ich auch mal 2 Stunden allein und probiere immer nur einen Trick. Aber oft kommt es auch spontan, wenn du einen guten Tag hattest, alles hat geklappt und dann probierst du was Neues und du siehst so, oh, das geht. Und dann hängst du dich nochmal 3 Stunden rein und filmst, bis die Sonne schon untergeht und man sieht schon fast nicht mehr. Das ist so... Das kommt einfach. Also
sind Skater ein besonderer Menschenschlag? Weil ich habe gerade so überlegt, ich habe eine 7-jährige Tochter, wenn ich der jetzt ein Skateboard hinstelle, ich glaube, die würde dann in der einen oder anderen Situation, glaube ich, eher ängstlich reagieren.
Ja?
Ja.
Weiß ich nicht. Ist halt, viele in meinem Alter sagen, oh, wenn ich das machen würde, ich würde mir alle Knochen brechen.
Eben.
Hat, denke ich, auch was damit zu tun, mit welchem Alter man anfängt. Also wenn ich jetzt sage, mit 5, 6 stand ich das erste Mal drauf, selbst wenn es dann nur mal im Sitzen irgendwo runterfahren war, das Gefühl kriegt man dann halt einfach schon. Oder gibt ja auch Leute, die sind von Natur aus sportlich oder eher nicht so sportlich und ich denke, das spielt da auch mit rein. Also klar, Bordgefühl, das bekommt man, auch wenn man es jetzt nicht im Blut hat. Wenn man 5 Jahre lang fährt, dann sieht man das schon, dass man da viel sicherer draufsteht als jetzt jemand anderes.
Hättest du Ratschläge für, wenn jetzt irgendwie Leute, also irgendwelche Hörer sagen würden, jetzt, ich möchte jetzt auch mal Skateboard fahren, also ja. Was würdest du denen empfehlen? Also wo sollten die ihr Skateboard vielleicht kaufen und wo sollten sie es besser lassen?
Was ich eigentlich empfehlen kann, nach diesem Skateboard, das man sich in irgendeinem Sportladen oder im Spielzeugladen gekauft hat, so mit 10 oder so, war mein erstes Skateboard so ein Komplett-Skateboard von Titus. Die sind relativ preiswert und inzwischen kann man damit als Anfänger nichts falsch machen. Ne? Ich würde natürlich, wenn man sich selbst ein Skateboard zusammenstellt, würde ich mir natürlich ein Deck von Emilien Skateboards holen.
Du darfst sie ruhig alle erwähnen.
Kannst du ja noch in die Bio reinschreiben oder so. Ne? Das schreibe ich dir später in eine Liste, was da alles rein muss.
Genau, mach das.
Und dann jetzt mal ganz abgesehen vom Material, weil ich halt immer gern mit auf den Weg gehe, so jetzt werde ich moralisch, pass auf, weil ich halt so toll finde an dem Sport, es ist halt sehr wichtig, einfach, man wird hinfallen, 100%ig, man wird auch oft hinfallen und es tut weh und manchmal hat man einen Scheißtag, wo nichts geht und will einfach alles hinschmeißen und das Wichtige ist halt einfach wieder aufzustehen und es nochmal zu machen und meistens fällt man auch dann nochmal hin und man muss das einfach immer wieder machen und gerade manchmal, je länger der Weg zu einem gewissen Erfolgserlebnis ist, wenn du den Trick dann wirklich schaffst oder egal wie klein der Schritt ist, den du dann gemacht hast, das Gefühl ist einfach unbeschreiblich so und ich finde, das kann man halt auch gut aufs normale Leben übertragen, ne? Weil anders geht's halt nicht so.
Ich wollte gerade fragen, kannst du dieses Gefühl beschreiben, was dir diesen Spaß so macht? Also
schwierig. Also es ist einfach, ja, weiß nicht, so das Glänzen in den Augen, wenn ich an den Sport denke, ist einfach, es ist Freiheit, es ist das, was mir Spaß macht. Es gibt einem Stärke, wie gesagt, das mit dem Hinfallen, Aufstehen, das kann man auf viele verschiedene Situationen im Leben übertragen. Und im Moment ist halt einfach, das ist einfach so der Mittelpunkt in meinem Leben. Und ich merke einfach auch, dass ich, wenn ich nicht skaten kann wegen Verletzungen, dass ich einfach auch, dass ich eigentlich, ich stehe auf und bin nicht so gut drauf, wie wenn ich jetzt weiß, ich gehe später skaten. Also das ist schon so ein Teil meines Lebens auf jeden Fall, ein großer Teil, neben Pizza.
Wenn du jetzt, kommt ja die Olympia-Vorbereitung. Du hast ja gesagt, bis 2020 ist Olympia das Ding, aber du wirst dich ja beruflich trotzdem irgendwann orientieren müssen. Ist Skateboard da auch ein Thema, wo du überlegst, was könnte ich machen und kann bei dem Thema Skateboard das, was mir halt meine Herzensangelegenheit ist, bleiben?
Nicht so richtig. Also es wäre auf jeden Fall was für einen Übergang. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, Titus hat so eine Organisation, die Skate Aid heißt, wo sie zum Beispiel in Afrika vertreten sind, Skateparks bauen. Da kannst du auch alte Skatesachen hinschicken für die Kinder dort. Keine Ahnung, in die Richtung könnte ich mir vorstellen, das mal eine Zeit lang zu machen. Aber, also, ich weiß nicht. Also, von Skaten selbst werde ich nicht leben können. Und jetzt nur, um in der Szene zu bleiben, dann in irgendeinem Skateshop mein Leben lang zu arbeiten, das ist...
Ich weiß ja nicht, vielleicht als Entwicklerin von neuen Boards, die neue Kreation, keine Ahnung.
Das überlasse ich lieber anderen. Ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn ich das mache. Frisch direkt auseinander. Nee, das kam mir jetzt eigentlich noch nicht so in die Vorstellung, weil dann bin ich zwar, ja, das stimmt, dann bin ich zwar weiterhin in der Skate-Szene drin, aber das Wichtige für mich ist ja das Skaten selbst und weshalb ich jetzt auch gesagt habe, es ist mir wichtig, dass ich fahre jetzt die Wettbewerbe weiter, gucke, ob es gereicht hat oder nicht und dann werde ich immer noch weiterfahren und dann versuche ich halt, also studieren, Sportrichtung allgemein auf jeden Fall, würde ich gern machen. Ich habe tatsächlich auch dran gedacht, Lehrerin zu werden, ist auch nicht komplett ausgeschlossen, vielleicht Sportwissenschaften, Sportmedizin ist der Schnitt noch nicht so ganz gut genug, aber es sind verschiedene Sachen schon mir so in den Kopf gesprungen und ich nutze jetzt auch einfach noch die Zeit, wo ich sage jetzt mal Auszeit, wo ich halt skaten gehe, reisen gehe. Vielleicht kommen mir da noch andere Sachen in den Sinn. Also ich habe mich da noch nicht komplett festgelegt.
Die Familie trägt das komplett mit?
Ja, die unterstützen mich, wo sie können. Also ich habe meiner Mutter das auch gesagt. Mein großer Bruder, der hat ziemlich direkt nach dem Abi angefangen zu studieren. Der war aber auch immer eher der theoretische Typ und ich der praktische Typ. Deswegen war immer ganz witzig. Also man wird da schon ab und zu mal so verglichen. Und ich hab meiner Mutter aber gesagt, so, die weiß ja auch, dass ich teilweise erfolgreich bin. Die weiß auch, wie viel mir der Sport bedeutet. Also selbst wenn wir früher mal Streit hatten wegen Noten, ich habe gesagt, ich kann mir alles wegnehmen, mein Skateboard nicht. Also selbst wenn dann mal so, keine Ahnung, die 5 in Mathe schon wieder gekommen ist, und dann, also ich bin trotzdem in den Skatepark gegangen. Das kann man mir halt einfach nicht nehmen. Und meine Familie unterstützt mich auf jeden Fall viel, also wirklich. Klar können die nicht immer mitfahren, wenn jetzt mal ein Wettbewerb irgendwo ist, weil halt alles eigentlich weiter weg ist. Aber die machen, was sie können. Und ich, also meine Eltern wissen, wie viel mir das bedeutet. Und wenn ich mit denen rede und sage, ich habe ein bisschen was angespart, so, wasch bitte noch meine Wäsche 2 Jahre lang weiter. gib mir die Zeit, ich will noch ein bisschen leben. Und dann, das haben die auf jeden Fall akzeptiert. Also da werde ich unterstützt. Meine Mutter sagt auch immer, nutze es aus, geh reisen. Wir konnten das früher nicht. Du hast die Möglichkeit, mach's. Also die haben da schon eine gute Einstellung.
Schönes Schlusswort. Dann würde ich auch sagen, mach's. Und guck, dass du dich qualifizierst. Also wünsche ich dir, dass du das geschafft kriegst, das große Ziel, dich für Olympia zu qualifizieren.
Danke, danke.
Und würde sagen, ich bedanke mich bei dir nochmal extra dafür, für deine Zeit und deine Laune, die du mitgebracht hast in dieses Gespräch. Hast ja viel gelacht, das ist schön. Und möchte mich noch bei den Hörern bedanken für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, diesem Gespräch zu lauschen. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Romance will soon be ours, and I'm born.